Heute Abend geht es über die Pflege der Ehe. Diesen Abschnitt möchte ich aufteilen in vier Teile. Zuerst möchte ich sprechen über die Ehe als Liebesgemeinschaft, sodann über die Ehe nach biblischem Muster und dann einige Gedanken, verschiedene Gedanken, die ich mal gesammelt habe zum Zusammenleben. Und als letztes, was macht man, wenn es kriselt? Also zuerst die Ehe als Liebesgemeinschaft. Hierzu acht Hinweise. Erstens, Gott spricht durch den Propheten Ezechiel in dieser Verbindung von der Zeit der Liebe. Gott versteht die Ehe also als eine Verbindung, in der man sich ineinander verliebt. Es gibt eine Zeit im Leben, man wächst heran und dann verliebt man sich. Und diese Zeit der Liebe wird zum Bild genommen von Gott durch den Propheten, um seine Beziehung zu seinem Volk zu beschreiben. Und gerade dieser Ausdruck, die Zeit der Liebe, ist etwas, das aus unserem Leben genommen ist. Zweitens, die Bibel sagt, der Mann verlässt, und zwar im Zeichen der Liebe, einer neuen Liebe, Vater und Mutter und hängt seiner Frau an. Er setzt dann sein Leben als Retter ein für seine Frau. Er dient ihrem Wohl bei Tag und bei Nacht und er bahnt ihr als Haupt den Weg. Das sind Ausdrücke der Liebe. Drittens, die Frau hat im Zeichen der Liebe ihre Unabhängigkeit aufgegeben und hat sich der Führung und Fürsorge ihres Mannes anvertraut. Das tut sie, weil sie ihren Mann lieb gewonnen hat. Viertens, von der Liebe zwischen zwei Eheleuten spricht in besonderer Weise das Hohelied. Das Hohelied macht sehr deutlich, dass es bei der Ehe um eine Liebesbeziehung geht. Also es geht nicht einfach um eine Zusammenführung von zwei Menschen, weil es nun eben so passt, weil es finanziell also besser wäre und so weiter. Es gibt ja verschiedene Motive, Beweggründe für die Verehelichung. Die biblische Beweggründung ist die Liebe. Fünftens, die Liebe ist das Wesen aller guten Beziehungen zwischen Personen, sei es die Beziehung zu Gott oder die zum Mitmenschen. Und wenn das generell der Fall ist, dann speziell für die Ehe. Wenn also Menschen enge Beziehungen zueinander haben, dann muss die Liebe da sein. Sechstens, die Ehe ist, wie Gott, Einheit in Mehrzähligkeit. Wenn Gott in 1. Mose 1, Vers 26 sein Vorhaben ankündigt, den Menschen in seinem Bilde zu schaffen, sagt er zum ersten Mal wir. Das geschieht im Zeichen seiner Wesenseinheit und Gott ist Liebe. Wenn er uns in seinem Bilde geschaffen hat, dann soll auch unsere Einheit im Zeichen der Liebe stehen. Siebtens, Eheleute sind beide schwache Menschen. Von der Schwäche der Frau spricht Petrus in 1. Petrus 3, sie sei das schwächere Geschlecht. Dass der Mann schwach ist und eine Hilfe braucht, das steht schon auf dem ersten Blatt der Bibel. Dass der Mann eine Hilfe brauche, hatte Gott bereits bei dessen Erschaffung gesagt. Er hatte ihn also als einen Schwachen geschaffen und er brauchte von Anfang an eine Hilfe. Mann und Frau brauchen also einander. Und da ist die Liebe gefragt. Und achtens, zur Liebesgemeinschaft gehört, dass sie alles miteinander teilen. Güterteilung, nun, wenn man unbedingt will, aber gesunder und eher gemäß ist Gütergemeinschaft. wie eine aus der Liebe des Geistes geborene Gütergemeinschaft aussehen kann, zeigt uns die Apostelgeschichte. Und diese wäre wohl ein Bild für unsere Gütergemeinschaft in der Ehe. Also, nach der Schrift soll die biblische Ehe eine Liebesgemeinschaft haben. Nun der zweite Abschnitt, die Ehe nach biblischem Muster, und hier denke ich an Epheser 5. Epheser 5 dürfte wohl der klassische Text über die Ehe sein, obwohl es ja eine Anzahl anderer Ehetexte gibt, die besonders zu diesem Thema sprechen, aber vielleicht gibt es keinen ausführlicheren Text als Epheser 5. Ich will diesen Text noch einmal für uns lesen, nach einer ein wenig anderen Verfassung. Vielleicht wird das eine oder andere dann deutlicher, vielleicht auch nicht. Epheser 5, ich will den ganzen Text lesen, ab Vers 22 bis Ende des Kapitels. Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter wie dem Herrn, weil der Mann das Haupt der Frau ist, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde. Und er ist der Retter des Leibes. Jedoch wie die Gemeinde Christus unterordnet ist, so seien es auch die Frauen in allem den eigenen Männern. Männer, liebt eure Frauen, so wie ja auch Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, heilige, damit er sie sich selbst darstelle als die herrliche Gemeinde, ohne einen Flecken oder eine Runzel oder etwas Ähnliches, sondern damit sie heilig und tadellos sei. In dieser Weise haben die Männer ihre Frauen zu lieben, wie ihre Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hasste je sein Fleisch, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Weil wir Glieder seines Leibes sind, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und an seine Frau gefügt werden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich spreche in Bezug auf Christus und in Bezug auf die Gemeinde. Dennoch, auch jeder Einzelne von euch liebe seine Frau in der Weise, wie er sich selbst liebt. Aber die Frau, dass sie den Mann fürchte. Dr. Ried macht darauf aufmerksam, dass dieser Text gestrichen worden ist in den Textlesungen für die kirchlichen Gottesdienst. Man mutet es dem modernen Menschen nicht mehr an, diesen Text zu hören. Das ist eine Tragödie, aber das ist die Entwicklung heute. Also Ehe nach biblischem Muster. Dieser Text darf nicht alleine stehen. Wer ihn verstehen will, sollte die vorhergehenden Kapitel gelesen haben. Besonders ab Kapitel 4, Vers 17. Das ist der weitere Zusammenhang dieses Textes. Und da heißt es, Kapitel 4, Vers 17, dieses sage ich also und bezeuge in dem Herrn. Im Grundtext ist das eine starke Ausdrucksweise. Ich bezeuge es in dem Herrn. Ihr habt nicht mehr so zu leben, wie es die anderen leben, wie es die anderen tun, die von den Völkern sind, in der Lehre ihres Denkens. Das ist ein hartes Urteil über eine christuslose Gesellschaft. Christentum hat es mit dem Denken zu tun. Gott füllt das Denken neu. Wo Gott nicht Herr ist, da wird geurteilt, ist das Denken eigentlich leer. Weil Gott unser Herz nicht füllt. Und wenn wir zu Gott gekommen sind in Jesus Christus, dann soll unser Denken und unser Leben, das vom Denken her geprägt sein soll, dann wird unser Leben neu und unser Denken wird neu. Und wir haben nicht mehr so zu leben, wie Nichtchristen es tun. Dazu gehört das Thema Ehe. Jesus Christus soll unser Leben bestimmen, heißt es dann weiter in diesem Text, Epheser 4, Vers 20. So habt ihr Christus nicht gelernt, wie er eben die Lebensweise der Welt beschrieben hat, sondern ihr seid in ihm gelehrt, wie denn Wahrheit in Christus ist. Die Wahrheit ist der Weg des Christus. Dazu gehört die Ehe. Kapitel 4, Vers 17 und weiter bestimmt also den Text in Kapitel 5 über die Ehe. Auch Kapitel 5, 18 bis 21, da haben wir den unmittelbaren Zusammenhang, auch dieser Text ist unserem vorangestellt. Und werdet nicht vom Wein berauscht, worin Unheil ist, sondern werdet im Geist erfüllt und redet zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Dankt Gott, dem Vater, alle Zeit für alles in dem Namen unseres Herrn, dem Namen Jesu Christi. Und ordnet euch einer dem anderen in der Furcht Gottes unter. Dieser Text ist unserem, ab Vers 22, unmittelbar vorangestellt. Die Schlussfolgerung. Ab Kapitel 4, Vers 17, speziell ab Vers 20, ist Jesus Christus das Leitbild der Ehe. Ab Vers 18 in Kapitel 5 ist der Heilige Geist die Kraft unseres Lebens und somit auch die Kraft des Ehelebens. Er ist die Triebkraft, Jesus das Leitbild. Als gute Einleitung zu den Versen 22 bis 33 dient Vers 21 in Kapitel 5. Ich habe ihn eben gelesen. Ordnet euch einer dem anderen in der Furcht Gottes unter. Da ist jeder Christ angesprochen. Jeder, nach Römer 12, soll den anderen höher achten, denn nicht sich selbst. Soll bereit sein, dem anderen zu dienen. Soll bereit sein, sich dem anderen zu unterstellen. Das heißt, dienstbereit sein. Petrus spricht in 1. Petrus 5 davon, dass man sich wie ein Sklave umschürzt, umgürtet mit dem Schutz der Dienstbereitschaft. Wenn das die Eheleute tun, dann wird der Mann das auch getan haben und dann wird die Frau das getan haben und dann ist die Grundlage gelegt für das, was Paulus jetzt sagt. Paulus spricht nicht unmittelbar in die Ehe hinein mit Kapitel 5, Vers 22. Er hat die Geschwister in Ephesus und Umgebung bereits mit seinem vorhergehenden Text vorbereitet. Die Ehe ist das erste von drei Gesellschaftsgebieten, die Paulus hier besprechen will. In Kapitel 5, Vers 22 bis Kapitel 6, Vers 9 bespricht der Apostel drei Lebensgebiete der Gesellschaft. Die Gesellschaft soll erneuert werden vom Evangelium her, das Paulus in diesem Brief besprochen hat. In den ersten drei Kapiteln zeigt er die Vorrechte der Christen, die an Jesus glauben. In Kapitel 4 bis 6 beschreibt er, wie ein Mensch, der eigentlich im Himmel im Geiste wohnt, hier auf Erden leben kann. Und hier soll er im Gegensatz zu seiner Umwelt ein Licht in dieser Dunkelheit sein. Unter anderem zeigt er dann auch, wie ein Christ sich in der Gesellschaft dieser Welt bewegen darf. Und am Schluss spricht er dann von dem Kampf, der unausweichlich ist, wenn wir als neue Menschen hier in dieser Welt hineingestellt sind. Also, Kapitel 5, Vers 22 bis Kapitel 6, Vers 9 haben wir drei Gesellschaftsgebiete, die Paulus ansprechen will. Er will Christen zeigen, wie sie sich in diesen Gesellschaftsgebieten verhalten können. Und die Ehe ist das erste Gebiet. Der Epheserbrief spricht über die Gemeinde und über das Heil. Die Gemeinde ist die Gemeinde des Heils, das heißt, das Volk der Rettung. Hier sind die Menschen, der innere Kreis der irdischen, der Weltbevölkerung, hier ist der innere Kreis, der wie eine Insel eine gerettete Menschheit darstellen darf. Alle anderen ringsumher, wie bei Noah, sind dem Untergang geweiht. Aber immer noch wartet die gleichsam das Gericht, die Sintflut, das neue Gericht. Und es dürfen immer noch Menschen in die Arche Jesu kommen und somit in das Volk der Rettung. Wo Menschen zu Jesus Christus finden, bringt das Heil, die Rettung Christi, Heilung in menschliche und mitmenschliche Beziehungen. Die Ehe ist nun der wichtigste Ort der menschlichen Gesellschaft. Später wird er von der Familie sprechen, der Beziehung der Eltern zu den Kindern, besonders der Väter. Und dann wird er auch von dem Arbeitsplatz sprechen. Aber die Ehe ist das erste Gebiet, das er bespricht, wahrscheinlich weil die Ehe so entscheidend ist für alle anderen Gesellschaftsgebiete. Die Ehe ist der wichtigste Ort in der menschlichen Gesellschaft. Wenn das Heil hier einmal beginnt zu wirken, dann kann es sich auswirken in die anderen Lebensgebiete hinein. Die Ehe ist der wichtigste Ort. Heil heißt Versöhnung mit Gott. Und Versöhnung heißt Liebe zu Gott. Diese Liebe zu Gott wirkt sich aus als Liebe zum Nächsten, inklusive Achtung zum Nächsten, Achtung des Nächsten. Treue in dieser Liebe überträgt sich auf andere Beziehungen. Wenn Menschen sich in der Ehe lieben und einander treu bleiben, dann werden sie geprägt im Charakter und sind imstande, an anderen Stellen der Gesellschaft ihrem Mann zu stehen. Es ist also klar, dass die Liebe einen entscheidenden Einfluss hat auf die Stabilität der Gesellschaft. Liebe zu Gott wirkt sich aus als Liebe zum Nächsten und auch als Achtung vor dem Nächsten. Treue hier überträgt sich auf die anderen Beziehungen der Gesellschaft. Die Ehe ist der Kern der menschlichen Gesellschaft. Hier dürfen Christen Salz in der Welt sein. Salz dessen, was Gott geschaffen hat, und Licht dort, wo die Dunkelheit der Sünde hereingekommen ist. Zerstört man die Ehe, so zerstört man alles Zusammenleben, früher oder später. Die christliche Ehe ist nach Epheser 5 Verkündigung. Wer verheiratet ist und ist Christ, der darf mit seinem Verhalten eine Verkündigung, ein Zeugnis sein für seine dunkle Umwelt. Zuerst werden die Frauen hier angesprochen. Paulus hat die Art, von unten nach oben zu gehen. Das tut er auch beim Arbeitsplatz. Er beginnt bei den Sklaven. Nicht, dass die Frauen Sklaven der Männer wären, aber sie haben eben ein Haupt, das sie führen soll. Paulus beginnt mit dem interessanten Hinweis, dass Frauen eigene Männer haben. Schade, wenn das in der Übersetzung nicht so durchklingt. Aber jede Frau ist etwas Wertvolles. Sie ist nicht ein Nachgedanke Gottes, ein zweiter Gedanke Gottes, sondern sie gehört zum ersten Plan Gottes. Es gibt zwar die Theorie, dass sie ein zweiter Gedanke Gottes wäre, aber ich kann das nicht nachvollziehen, ich meine, es wäre unbiblisch. Die Ehe gehört meines Erachtens zu den ursprünglichen Gedanken Gottes, wenn er den Menschen schafft. Und er hat vor, zweierlei zu schaffen, Zweigeschlechtlichkeit, und das tut er auch. Die Frau ist also gleichwertig in Gottes Augen von Anfang an. Aber eben in der Ehe ist eine gewisse Struktur. Und schon von Anfang an war Adam als Haupt von Eva designiert. Sie gilt als eine helfende Hand für ihn und damit ist schon die Struktur gekennzeichnet. Aber eben sie hat ihren eigenen Mann. Sie hat einen Mann, der ihr seine ganze Aufmerksamkeit widmet. Beide dürfen aber ihre ganze Aufmerksamkeit ebenfalls Gott widmen. Die zwei Aufmerksamkeitsarten schließen einander nicht aus. Der Evangelist Finney, Charles Finney, vom vorigen Jahrhundert, erzählt, wie es bei ihm war, als er sich verliebte. Er war schon Christ und er war auch schon Evangelist und er war tätig für seinen Herrn. Er war Rechtsanwalt gewesen, soviel ich weiß, und hatte sich bekehrt und trat dann in den Dienst des Herrn und hat in großem Segen gewirkt. Und er wollte von ganzem Herzen seinem Herrn dienen. Aber mit einmal oder mit der Zeit merkte er, als eine Frau und ein Mädchen ihm ins Auge fiel, dann merkte er während des Betens, dass immer das Gesicht dieser Frau, dieses Mädchens, ihm vor die Augen kommt, während er betet. Und das stört ihn. Er will seine Gedanken beim Herrn haben, ja? Und will jetzt nicht an jemand anders denken. Und das war ein Störfaktor, bis er merkte, die zwei Bilder ließen sich durchaus vermengen. Das war kein Widerspruch. Wenn das vom Herrn ist, dann ist es vom Herrn und dann darf man gleichzeitig zwei Lieben haben. Das ganze Herz darf den Herrn von ganzem Herzen lieben. Aber in einer anderen Weise lieben wir dann aber auch den Partner von ganzem Herzen. Ja? Die zwei Lieben, wenn ich den Plural benutzen darf, schließen einander sich nicht aus. Aber auf der sexuellen Ebene ist es wirklich ausschließend. Da ist nur ein Partner. Und Paulus spricht der Frau das Recht, einen einzigen Partner zu haben. Ich denke, Polygamie ist hier ausgeschlossen. Adam hat eine Eva und der Christ hier in Ephesus hat eine Frau und sie hat einen Mann. Sie hat ihren eigenen Mann. Das heißt, sie hat ihn ganz für sich. Zu den Männern spricht er von ihrer Verantwortung zu lieben. Die Liebe liegt der Frau näher. Da muss Paulus nicht noch nachhelfen. Das ist schon da. Und wenn sie Christus angenommen hat, dann wird diese natürliche Veranlagung nur noch verstärkt und da braucht er nicht besonders aufzurufen oder zu ermahnen. Er spricht aber den Mann an seiner schwachen Stelle, so wie auch die Frau eigentlich auch an ihrer schwachen Stelle ansprechen muss. Wir alle haben unsere schwachen Stellen. Und so spricht er jeden dort an, wo er es nötig hat. Die Frau, dass sie bereit ist, dem Mann zu folgen und mit ihm zu gehen, und den Mann, dass er auch wirklich liebt. Und den Kolossern schreibt er, dass der Mann dann nicht bitter werden soll. Das ist seine Versuchung, weil die Frau von ihrem Wesen her ein unberechenbares Wesen ist. Und der Mann kann das nicht ausrechnen, warum sie manchmal so handelt und manchmal so. Für ihn ist sie unlogisch und dann kann er manchmal frustriert werden. Und Paulus sagt, pass auf, bleib bei der Liebe, auch wenn du nicht alles verstehst. Ich habe meinen Studenten in Basel gesagt, es gibt drei Beweise für die Existenz Gottes. Erstens die Bibel, zweitens der Jude und drittens die Frau. Es sind drei Beweise dafür, dass es das Größere gibt und das Unerklärliche. Ja. Es gibt Menschen, die können nicht verstehen, manches nicht verstehen und sie sagen, das Christentum wäre unlogisch, beziehungsweise manches wäre in der Bibel unlogisch. Wir könnten noch diesen Satz hinzufügen. Es ist ganz logisch, wenn die Sache mit Gott nicht immer ganz logisch ist. Folgen Sie dem? Ja. Wenn es einen Gott gibt, dann ist es klar, dass es nicht immer ganz logisch ist. Dann ist es das. Das ist logisch, wenn es nicht immer ganz logisch ist. Wie? Sonst würden wir alles da imstande sein, in den Griff zu bekommen. Einige Gedanken zum Mann als Haupt der Frau. Das ist der Text ab Vers 25. Der ergänzende Text wäre 1. Korinther 11, Vers 3, wo Christus das Haupt des Mannes ist. Die Frau sollte wissen, wenn sie hört, dass der Mann ihr Haupt ist, dass auch der Mann ein Haupt hat. Und sie sollte auch daran denken, dass wenn der Mann im Berufsleben ist, er normalerweise auch ein Haupt über sich hat. Und wenn er selbstständig ist, dann wird er sich früher oder später doch schicken müssen in das Wesen der Wirtschaft und der Gesellschaft und wird sich anpassen müssen. Er kann nicht immer tun, wie er will. Der Mann muss ebenfalls lernen, sich nach einem anderen auszurichten. Wenn er Christ geworden ist, dann wird er das sehr ernst nehmen und wird Christus als seinen Kopf, sein Haupt anerkennen. Christus wiederum hat sich gedemütigt, ist Mensch geworden und hat somit Gott als Haupt angenommen. Er hätte es nicht tun müssen. In der Dreieinigkeit Gottes ist jeder bereit, dem anderen zu dienen. Der Vater ist bereit, dem Sohn und dem Geist zu dienen. Der Sohn ist bereit, dem Vater und dem Heiligen Geist zu dienen. Und der Geist ist bereit, den anderen Zweien zu dienen. Da haben wir ein gutes Beispiel für die Ehe, wo beide gleichwertig sind, aber bereit sind, einander zu dienen. Und wenn dann in der Ökonomie Gottes, das heißt im Plan Gottes, dann einmal für eine Zeit lang der eine nun Haupt der anderen ist, dann darf das auch für eine Zeit lang nur in der Ehe so sein. Denn die Ehe ist ja nur da für einen Bruchteil des Lebens von Christen. Sie werden einmal ewiglich nebeneinander leben, ohne Ehe, aber nicht weniger in der Liebe. Ja? Wir hatten ein Ehepaar bei uns in Basel in der Gemeinde, die kamen zu uns in den Hauskreis und als sie hörten, dass es in der Ewigkeit keine Ehe gäbe, waren sie ganz traurig. Sie liebten einander so und sie konnten nicht verstehen, dass sie im Himmel nicht verheiratet sein sollten. Kein Problem, die Liebe im Himmel wird noch enger sein, als je eine Liebe hier auf der Erde war. Also kein Nachteil, sondern ein Vorteil, in den Himmel zu kommen. Also zurück zum Haupt, zum Manne als Haupt der Frau. Er hat Christus als Beispiel für sein Hauptsein. Er wird herausgefordert. Dr. Ried sagt, wenn die Frau ihren Mann als Haupt anerkennt, dann trägt sie zum Werden ihres Mannes bei. Professor Holstein, glaube ich, ist es, wird interviewt von einer Frau und sie stellt ihm die Frage, was erwarten denn eigentlich die Frauen von ihren Männern? Und dann sagt Professor Holstein, sie erwarten, dass ihre Männer Helden, Ritter sind. Dazu bemerkt Dr. Ried, die sind ja nicht immer diese Helden, sie sind eher klägliche Helden und sie versagen. Das stimmt. Und in der Ehe stellt man das sehr bald fest, dass sie nicht diese legendären Helden sind. Was dann? Dann sagt Dr. Ried, dann zitiert er ein Wort von Goethe. Es heißt, wenn wir einander so betrachten, als das, was wir sein sollten, dann tragen wir dazu bei, dass wir das werden. Es steht nicht geschrieben, dass der Mann Haupt der Frau sein soll. Er ist es. Das darf die Frau einfach anerkennen. Und wenn sie das ihrer Haltung tut, dann wird der Mann mit der Zeit frei sein, seine Rolle auszufüllen. Er wird in sie hineinwachsen, aber er ist es schon. Und hierin hat er Christus zum Beispiel. Christus übernimmt Verantwortung für seine Gemeinde. Er ist das Haupt seiner Gemeinde und er nimmt Verantwortung für sie. Er sucht die Verirrten. Er nimmt sich der Nöte der Gemeinde an, er lässt sich herab und stirbt für seine Gemeinde, also er übernimmt Verantwortung für seine Gemeinde. Der Mann hat Christus als Beispiel darin. Er hat Christus als Beispiel in der Autorität. Christus ist die Autorität im Wort und der Mann gehorcht Christus im Wort Gottes und so darf er auch mit dem Wort Gottes der Frau begegnen. Das Wort Gottes ist seine Autorität. Er muss nicht auf den Tisch schlagen, er sollte aber bereit sein, das Wort Gottes in der Familie, in der Ehe weiterzugeben. Und dann ist er eine Autorität, wenn er Gottes Wort in den Mund nimmt. Denn Gottes Wort ist Autorität. Der Mann hat Christus als Quelle für seine Rolle. Christus ist die Verbindung mit uns Und wenn wir mit Christus verbunden sind, dann haben wir eine Gnadenquelle, eine Lebensquelle. Auch für die Ehe, für unsere Verantwortung. So wie Christus Haupt ist, so darf der Mann Haupt sein. Er darf aus der Gnadenquelle des Christus leben. Und zuletzt, Christus ist das Ziel des Mannes, wenn er Haupt der Frau ist. Epheser 4, Vers 15, Mann und Frau wachsen hin zu Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. Und der Mann, wenn er in das Bild von Christus hineinwächst, darf dann ein Beispiel für die Frau sein. Er sollte also seine Beziehung zu Christus pflegen und dann wird er auch seine Rolle ausfüllen können. Nun möchte ich einige eher lose Gedanken weitergeben zum Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Ich habe verschiedene gesammelt. Mir sind einige gekommen in Verbindung mit der Schrift und mit der Erfahrung und diese möchte ich nun einmal weitergeben. Zuerst Gedanken für den Mann. Also, sie sind alle Gedanken für das Thema Zusammenleben, aber zuerst soll der Mann angesprochen werden. Wenn der Mann seine Frau liebt und respektiert, wird er mit der Befehlsform sparsam umgehen. Es gibt Männer, die gebrauchen die Befehlsform sehr schnell und sehr gern. Und mich hat das immer wieder etwas, nicht gerade schockiert, aber doch ein bisschen zusammengezuckt, wenn ich das höre. Ein Mann, der seine Frau liebt und respektiert, wird sparsam umgehen mit der Befehlsform. Ein Mann, der seine Frau liebt, wird sich für die Interessen und Meinungen seiner Frau interessieren. Das habe ich lernen müssen. Und meiner Frau Aufmerksamkeit schenken müssen. Ein Mann, der seine Frau liebt, wird viel für seine Frau beten. Ein Mann, der seine Frau liebt, darf einer bestimmenden Frau nicht folgen. Es gibt Frauen, die haben die Art zu bestimmen. Sie können nichts dafür, das heißt, dann wissen sie, können sie schon, aber die Art sitzt so tief, dass sie es oft nicht merken, wie bestimmend sie wirken. Aber ein Mann, der seine Frau liebt, muss hier vorsichtig sein. Er darf sich nicht bestimmen lassen von ihr, denn Christus ist sein Haupt und er muss selbstständig bleiben. Er darf jetzt hier nicht ein Folgender werden, nur aus Kapitulation, aus einer falschen Liebe. Er muss nüchtern bleiben, seine Frau liebend entgegenkommen, aber irgendwo auch dann vielleicht ein Nein sagen müssen. Die entstehende Einsamkeit, die eventuell entstehende Einsamkeit, hat er dann auf sich zu nehmen. Und letztens, was ich schon gesagt habe, aus dem Kolosserbrief, ein Mann hat die Versuchung, bitter zu werden, weil in jeder Ehe eine Frau auch mal für den Mann unverständlich handeln oder sprechen könnte. Und das wirkt für den Mann, das bringt bei ihm eine Art Bitterkeit auf. Die Ehe wird für ihn eine bittere Angelegenheit, wie wenn man etwas Schlimmes getrunken hätte. Paulus warnt, pass auf, bleibe süß, bleibe frisch. Das können wir, wenn wir beim Wasser des Lebens weiter trinken. Die Lösung, gehen wir zum Wort Gottes und lassen wir uns dort erfrischen, lassen wir uns eine Verheißung schenken und lassen wir uns wieder laben und uns an dem Herrn erfreuen. Wollen wir uns an dem Herrn erfreuen? Das war nicht das Letzte, ich merke, ich habe hier noch weiteres. Also, ein Mann sollte lernen, sich selbst anzunehmen. Ich habe hier Schwierigkeiten gehabt, aber wenn ein Mann sich selbst nicht annehmen kann, so wie er ist, dann wird sich das sehr wahrscheinlich auf die Frau auswirken. Die Frau hat eine starke Tendenz, sich anzulehnen und zu übernehmen. Und unwillkürlich scheint die Frau dann diesen Mangel an Selbstgewissheit, an Selbstsicherheit zu übernehmen. Wenn ein Mann sich selbst ablehnt, kann die Frau das so empfinden, dass er sie ablehnt und sie dann in der Folge unsicher wird sich selbst gegenüber. Einige Worte für die Frau, die helfen könnten für das Zusammenleben. Eine Frau sollte viel für ihren Mann beten. Wenn sie das tut, dann glaube ich, wird sie Gebetserhörungen erleben. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Gebete mein Herr erhört. Und ich bin ermutigt worden, solche Anliegen dem Herrn vorzutragen, die für viele Menschen vielleicht banal wären. Aber ich habe gelernt, das Wort ernst zu nehmen, wenn Jesus sagt, auch die Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Und die meinen, die fallen immer wieder in den Abfallkorb. Aber ich weiß, sie werden dort gezählt, sind schon vorher gezählt. Ich darf also alles dem Herrn bringen. Auch etwas, das nur Sperlingswert hat. Ja? Das darf alles dem Herrn gebracht werden. Das darf eine Frau auch tun. Sie darf alles. Es muss gelernt werden, im Gebet das zu formulieren, was ich gedacht habe. Wir können das nicht von selbst. Wir müssen das lernen. Wir haben viele Gedanken, die uns Not bereiten. Ja? Aber wenn wir lernen, diese zum Ausdruck zu bringen, vor dem Herrn, dann werden wir viele Gebetserhörungen erleben. Wir müssen natürlich auch lernen zu warten auf die Gebetserhörungen. Aber sie kommen. Ich darf sie trösten. Sie kommen. Also, eine Frau sollte für ihren Mann beten. Meine Frau hat viel für mich gebetet und ich bin dankbar dafür. Übrigens, es war das Beten meiner Frau, das mich ein Interesse an mir gab. Dann gingen meine Augen auf und dann habe ich weitergeschaut. Eine Frau, die mit ihrem Mann in rechter Weise zusammenlebt, sollte mit dem Ratgeben sehr sparsam sein. Und schon besonders mit der Befehlsform. Diese sollte sie möglichst nicht verwenden. Eine Frau, die mit ihrem Mann zusammenleben möchte im Frieden, sollte sich für seine Arbeit und sein Ergehen interessieren und auch sich Zeit nehmen, nicht nur anzufangen, ihn anzuhören, sondern auch durchzuhören. Und immer wieder, wenn es so zu Spannungen kommen will, sagt er, Mama, du hast recht. Und nach Jahr und Tag kann es kommen, dass die Frau merkt, wie die Sache läuft. Und da sagt sie zu ihrem Mann, Papa, du sagst immer, Mama, du hast recht, aber dann tust du doch, was du willst. Und dann sagt er, da hast du wieder recht, Mama. Oh, senden, ja, sie schickt ihn zum Laden oder schickt ihn irgendwo hin, ja, in diesem Sinne, ja. Ja. Wenn der Mann bitter werden will, dann will die Frau murren. Kennen Sie das? Sie ist unzufrieden. Sie fühlt sich nicht wohl, sie fühlt sich vielleicht wie in einem Gefängnis und dann fängt sie an, sich auszudrücken. Das kommt bei ihr eher durch den Mund, während beim Mann seine Unzufriedenheit eher sich anders ausdrückt. Und da sollte eine Frau das Psalmwort beten, Herr, stelle eine Wache vor meinem Mund, eine Wache vor meinen Lippen. Wir haben in Titus 2, Vers 3, ein sehr interessantes Wort. Paulus mutet es der Frau zu, besonders einer älteren Frau, die schon einige Erfahrung hat, eine Lehrerin des Edlen zu sein. Im Grundtext steht dort Lehrerin des Edlen. Frauen sind edel von Natur, sie sind auch Sünder, aber für den Mann sind sie veredelnd. Deshalb ist es gut für einen jungen Mann zu heiraten, weil es ihn adelt. Er wird nüchtern, die Frau ist für ihn etwas, zu dem er gern emporschaut, genau wie die Frau auch zu einem jungen Mann emporschaut. Aber der Mann schaut gerade so auch auf ein Mädchen empor, in einem gewissen Sinne. Sie ist für ihn ein Wesen, das das Ideale, das Gute, das Schöne, das Richtige darstellt. Und Paulus scheint sagen zu wollen, das Evangelium wird dieses nur richtig prägen. Und so kann die Frau zu einer Lehrerin werden, nicht gerade vom Pult aus, sondern notwendigerweise, einigen Frauen ist es gegeben, unter Frauen einen richtigen Lehrdienst zu tun. Aber jede Frau darf mit der Zeit aus der Erfahrung mit Jesus in der Familie und so weiter eine Lehrerin, eine Helferin auf dem Gebiet des Edlen sein. Ich weiß nicht, wo ich folgende Gedanken her habe, aber ich möchte sie weitergeben. Ich finde sie ganz nett. Die Frau wurde ja auch im Bilde Gottes geschaffen. Und nun gibt es eine Menge von Stellen, die zeigen, wie Gott die Arbeit von Frauen, wenn es immer noch so etwas gibt, wir haben ja heute vertauschbare Rollen, aber wenn Sie, die Älteren werden sich noch hineindenken können, in die Zeit, wo Frauen eine bestimmte Rolle hatten und die Männer eine bestimmte Rolle. Es ist schon einige Zeit her, die moderne Welt ist schon einige Zeit unter uns, aber vielleicht können wir uns hineinversetzen. Wenn die Frau im Bilde Gottes geschaffen ist, dann soll man daran denken, dass auch Gott ästhetisch ist. Er hat die Natur geschaffen, er hat die Stiftshütte machen lassen, die war schön, und er schuf die Frau. Ja. Also Gott ist ästhetisch. Weiter, Gott macht Mahlzeiten. Er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, Psalm 23. Gott wäscht, und wie? Titus 3, Vers 5. Gott bekleidet, Offenbarung 19, Vers 8. Er gibt uns die besten, die schönsten weißen Kleider. Gott bügelt, dann wird es ein bisschen warm, aber es ist gut für uns. Epheser 5, Vers 27. Gott ordnet. 1. Korinther 14, Vers 33. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ja, sagt einer, es heißt nicht ein Gott der Ordnung, sondern er ist nicht ein Gott der Unordnung. Das Gegenteil dürfen wir schon sagen. Weil er ein Gott der Ordnung ist, ist er nicht ein Gott der Unordnung. Gott sorgt und liebt. 1. Petrus 5, Vers 7. Deshalb dürfen wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Und da dürfen wir ruhig Energie gebrauchen. Er kann das gut vertragen. Er sorgt und liebt. Sorgt für uns und liebt uns. Gott dient. Und dann können auch wir dienen, auch die Frauen. Markus 10, Vers 45, des Menschensohnes nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe zum Opfer für die vielen. Und Gott tröstet, Jesaja 66, Vers 13. Gott tröstet wie eine Mutter, und eine Mutter darf trösten, wie Gott es tut. Und letztens, Gott vergisst seine Kinder nie, auch wenn ab und zu es eine Mutter geben sollte, die dazu fähig wäre. Das soll es geben. Jesaja 49, Vers 15. Er vergisst seine Kinder nie. Nur noch einige andere Gedanken zum Zusammenleben in der Ehe. Ich las irgendwo, der glückliche Ehemann hat ein trautes Heim, der Unglückliche traut sich nicht heim. Wieder, Pastor Donat, die Ehe darf nicht zum Manövergelände für widerstreitende Kräfte erniedrigt werden. Vielleicht sollte ich das noch einmal lesen. Die Ehe darf nicht zum Manövergelände für widerstreitende Kräfte erniedrigt werden. Das geschieht zu häufig. Wieder ein Wort von Donat. Die Ehe braucht nicht widerstreitende, sondern tragende Kräfte. Ein anderer Gedanke. Wer sich unterordnet, widerspricht nicht. Er denkt, bevor er, jetzt in Anführungsstrichen, erinnert. In der Ehe kommt dieses Erinnern so oft vor sich. Die Ehe soll eine Wohnung sein. Sie soll gelebt werden in einer Wohnung. Aber was ist eine Wohnung? Wir haben ein interessantes Wort in 5. Mose 33, Vers 27, eine sehr bekannte Stelle. Zuflucht ist beim alten Gott, so ungefähr übersetzt Luther. Vielleicht etwas wörtlicher. Eine Wohnung und Zuflucht ist Gott, der von alters her ist. Und unten sind ewige Arme. Was ist eine Wohnung? Das hebräische Wort scheint zweierlei zu bedeuten. Wohnung und Zufluchtsort. Eine Wohnung ist ein Ort, wo man geborgen ist, wo man unterkommt, wo man sein darf, was man ist. Im Englischen sagt man, man darf das Haar runterlassen. Ja? Man kann einfach sich ein bisschen gehen lassen. Allerdings nicht zu sehr, sonst wird es eine Mülltonne und nicht mehr eine Wohnung, ein Zufluchtsort. Aber das Zuhause und die Ehe selbst und die Familie will eine Wohnung, das heißt eine Geborgenheit, ein Zufluchtsort sein. Jemand hat gesagt, ein richtiges Zuhause, eine rechte Familie, ein rechtes Heim sieht so aus wie das Haus von Martha und Maria und Lazarus. Ein biblisches Heim, eine richtige, man kann das englische Wort home, das habe ich im Englischen, kann man nicht übersetzen. Ab und zu wird das Wort Heim noch für home gebraucht. Aber Heim ist heute schon eine Institution, nicht wahr? Ab und zu gebraucht man es noch so, aber es wirkt etwas veralternd. Schade. Das englische Wort home kann man einfach nicht mehr ins Deutsche übersetzen. Aber wenn Sie sich vorstellen können, was ein Heim ist, ja? Ein Zuhause mit einer Familie, Geborgenheit, dann können wir es mit dem Haus von Martha und Maria vergleichen. Das ist der Ort, wo Jesus willkommen ist, wie Martha Jesus willkommen hieß. Das ist der Ort, wo man zu Jesu Füßen sitzt, wie Maria es tat. Und das ist der Ort, wo man zu Jesus geht, wenn es Krankheit gibt, wenn es Not gibt, ja, wenn Lazarus krank ist. Es ist mir wichtig geworden, auch in letzter Zeit besonders, dass das Haus, die Familie, die Fortsetzung des Gemeindelebens ist. Es fällt auf, dass es in der Bibel sehr wenig gesagt ist über den regelmäßigen Gottesdienst. Ich möchte Sie geradezu herausfordern, um mir Beweise zu liefern dafür, dass man wöchentlich zusammenkommen sollte in einem regelmäßigen Gottesdienst. Den Begriff Gottesdienst, so wie wir ihn pflegen, haben wir nicht in der Bibel. Ja? Es ist sehr schwer zu zeigen, dass die biblische Gemeinde regelmäßig, wöchentlich zusammenkam, als Gemeinde. Und da bin ich hellhörig geworden. Sie spricht von regelmäßigem Zusammenkommen. Und es sind Andeutungen, aber keine Beweise. Ja? Und jetzt, da es in der Schrift auch keine richtigen Kriterien gibt für eine Ortsgemeinde, wir finden keine besonderen Kriterien für das, was eine Ortsgemeinde ist. Ich bekomme den Eindruck, Ortsgemeinde ist einfach ein Teil der Christenheit. Und die Bibel kennt nicht diesen Unterschied zwischen Ortsgemeinde und Universalgemeinde, wie wir das normalerweise lehren oder gelehrt bekommen. Ja? Sie kennt auch nicht den Unterschied zwischen sichtbaren und unsichtbaren Gemeinden. Die Gemeinde ist immer unsichtbar und sichtbar zu gleicher Zeit. Ja? Ich sehe sie nicht. Ich sehe nur ihre Hülle. Aber ihre Hülle gehört nicht zur Gemeinde Jesu. Ihre Hülle ist noch nicht gerettet. Und zur Gemeinde Jesu gehört nur der Teil von uns, der gerettet ist. Weil die Gemeinde Jesu ein Rettungsraum ist. Der Raum des Geretteten, der Geretteten. Und dazu gehört nur unser eigentlicher Mensch, der aber unsichtbar ist. Und so ist für mich, besonders wenn sie ganz still sind, so wie sie jetzt sind, ist für mich die Gemeinde unsichtbar. Aber wenn sie dann nach vorn kommen oder anfangen zu singen oder ich begegne ihnen, sie sind freundlich und sie sprechen, dann mit einmal drückt sich der Geist, der ihnen unsichtbar ist, der drückt sich mittels des Körpers aus. Ja? Und dann wird unsichtbare Geistgemeinde sichtbar über den Körper. Und so ist Gemeinde immer zu gleicher Zeit unsichtbar, aber auch sichtbar. Zurück zur Ortsgemeinde. Da es keine Kriterien gibt, soviel ich weiß, für eine Ortsgemeinde, Wo hört sie auf? Wo fängt sie an? Es sind einfach Christen. Ja? Christen. Scheint mir, ist es für die Bibel nicht so wichtig, wer sich wann und wo trifft, solange man Gemeinschaft hat. Solange man Gemeinschaft miteinander hat. Und es muss ordentlich zugehen, dafür gibt es schon Kriterien, Hinweise oder Richtung, Richtlinien. Ja? Also, jetzt wollen wir diesen Gedanken fortsetzen. Jetzt haben wir eine Familie und in dieser Familie hat es einige Christen. Ich bekomme den Eindruck, dass es in der Bibel keinen Unterschied macht, ob ich jetzt in meiner Familie Gemeinschaft habe oder in einer sogenannten Gemeinde. Ich sollte mit anderen Christen nach Möglichkeit Gemeinschaft haben, nicht nur in meiner Familie. Aber das Wesen der Gemeinschaft scheint dasselbe zu sein. Das heißt, es geht eine Linie durch alle Christenheit hindurch, wahre Christenheit. Und immer wieder treffen sie sich und haben Gemeinschaft miteinander, sodass wir nicht trennen dürfen, so wie wir das oft tun, zwischen dem Gottesdienst, am Sonntagmorgen vielleicht um 9:30 oder 10 Uhr, wo dann die Gemeinde sich trifft in einem Gottesdienst, und dann, wenn Gemeinde vielleicht oder wenn Christen zu Hause noch Andacht haben. Das ist nicht Gemeinde, sagt man. Ich plädiere dafür, dass man in jeder Familie Gemeindeleben hat. Das heißt, dass dort, so genauso wie im Gottesdienst, Bibel gelesen wird, gebetet wird, gesungen wird in der Familie nach Möglichkeit. Wenn sie nur alleine sind, dann ist es schwer, das weiß ich. Aber ich meine jetzt nach Möglichkeit. Ja. Wenn wir eine Ehe haben, wo beide gläubig sind, dann ist es da schon, kann man da schon anfangen. Gemeinde will sich meines Erachtens nach der Heiligen Schrift fortsetzen in die Familie hinein und dort auch Gemeinde sein. Gemeinde darf eine Stelle, Entschuldigung, das Haus, die Familie darf eine Gemeinde sein oder wie die Gemeinde sein, wenn dort über Gottes Wort gesprochen wird. Paulus scheint das vorauszusetzen. Er sagt, wenn die Frauen Fragen in der Gemeinde haben, dann dürfen sie zu Hause ihren Männern fragen. Die Männer sollen also imstande sein, zu lehren, voranzugehen, auch in dieser Weise Haupt sein, im Denken bereit sein, voran zu sein. Sie sollen die Ersten sein, die die Bibel lesen. Sie sollen die Ersten sein, die verstehen, was da steht, und sollen bereit sein, es in der Familie weiterzugeben. Man spricht manchmal von dem Mann als Priester des Hauses, aber das im besseren Sinn des Wortes. Ja. Ein weiterer Gedanke. Es gibt einige Schutzmauern für die Familie, für die Ehe. Ich möchte 4 Schutzmauern nennen. Die Liebe, von der wir schon reichlich gesprochen haben. Das Gebet, über das wir noch mehr hätten sprechen können. Das Wort Gottes und die gegenseitige Hingabe. Werden diese 4 gepflegt, dann glaube ich, haben wir eine Mauer, die dicker ist als die irgendeines Schlosses. Ein weiterer Gedanke, Sie merken, sie hängen nicht gerade immer gut zusammen, aber ich glaube, sie sind alle wertvoll. Ich habe sie über die Jahre gesammelt. Eine Notiz habe ich mir gemacht, wie liebt man, was heißt es zu lieben? Und da scheint mir, kann man Folgendes sagen. In der Ehe sollte man mit Gedanken lieben. In den Gedanken. Liebevolle Gedanken über den Nächsten haben. Wie oft ertappt nicht ein Ehepartner sich dabei. Er sieht seine Frau oder sie sieht ihren Mann. Und innerlich ist sie bewegt. Nur, dass man ihn sieht, dann bewegt sich irgendwie das Innere als Liebe. Wir kennen diese Rührungen. Manchmal ist diese Liebe auf die Probe gestellt, auch dann ganz bewusst Gedanken der Liebe haben. Und ich gebe uns einen kleinen Wink, wenn dann böse Gedanken aufkommen wollen. Ich habe gefunden, es ist schwer dagegen zu kämpfen. Ich habe eine kleine Lösung gefunden. Man sollte ganz bewusst sich distanzieren von diesen Gedanken. Denn ich habe gemerkt, sie sind ein Teil von mir. Und wenn ich dagegen kämpfe, ist es schwierig. Aber wenn ich ganz bewusst, wie Jesus sagt, mich verleugne, ja, ich verleugne diese Gedanken, ich sage Nein dazu, sie sind meine Gedanken, ich tue Buße darüber, ich habe sie gedacht, nicht an andere, ja, Ich bin der verdorbene Mensch, der so etwas fähig war. Aber jetzt bekenne ich das als Sünde und jetzt distanziere ich mich davon, bewusst. Herr, ich distanziere mich davon, ich will nicht so denken. Und merkwürdigerweise, der Herr nimmt sie. Es ist Sieg da, wenn wir uns verleugnen und uns auf die Gnade Gottes verlassen. Wie lieben wir mit Gedanken? Wie lieben wir mit Worten? Da gibt es manche, ich möchte fast sagen, böse Zungen, die sagen, man sollte aber nicht heucheln. Und ich frage, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht einmal im Glauben anfangen zu lieben mit Worten? Warum nicht? Ja, ich fühle mich nicht mehr. Liebe ist Handeln. Im Glauben gehorsam sein und liebende Worte sprechen. Und drittens, mit der Berührung. Das gehört zur Ehe. Paulus gebraucht dieses Wort in 1. Korinther 7, wenn er von der Ehe spricht. Zweite Frage, wie sehr soll man lieben? Und da denke ich an Johannes 21. Jesus fragt, liebst du mich mehr denn diese? Und da hat man schon einmal aufmerksam darauf gemacht, dass es vielleicht die Fische waren, woran Jesus dachte und nicht die anderen Jünger. Ja. Liebe ich meine Frau mehr denn meinen Beruf, meine Tätigkeit? Männer, lieben wir die Frauen mehr als unsere Fische, wie immer sie aussehen mögen? Eine sehr ernste Frage für einen Mann, weil dies eine ständige Versuchung ist. Sie war für mich eine Versuchung, der ich oft erlegen. Zweite, wie soll ich meine Frau lieben? Mehr denn die anderen, mehr denn ich andere liebe in meiner Arbeit für den Herrn. Es kann sein, dass ich verlorene Seelen liebe, aber ich bin zuerst verantwortlich für die Seelen in meinem Hause. Und drittens, wie sehr liebe ich meine Frau? Mit der Kehrseite. Mehr als den Herrn? Mehr als den Herrn? Nein. Das darf nicht sein. Mehr als alles andere? Ja. Mehr als die Arbeit für den Herrn unter Umständen, aber nicht mehr als den Herrn selbst. Ich komme noch zur Geschlechtlichkeit. Das gehört auch zum Zusammenleben. Moment mal, wann fange ich an wieder? Wo etwa eine Stunde war es, oder? Ein bisschen Zeit? Wie? 3 Minuten? Oh. So, ich wollte gerade sagen, die Geschlechtlichkeit braucht ein bisschen mehr Zeit. Es geht manchmal zu schnell. In Römer 1 lese ich in Vers 24, dass es geschlechtliche Betätigung gibt, die verunehrt. Sie verunehrten ihre Leiber. Da habe ich mal das Gegenteil gedacht. Die rechte geschlechtliche Tätigkeit ist eine Ehre. Manche haben schwer, die geschlechtliche Betätigung als etwas Gutes in sich selbst zu betrachten. Kein schlechtes Gewissen. Sie ist von Gott geschaffen, die Geschlechtlichkeit. Die Frau ist von Gott geschaffen. Die Ehe ist von Gott geschaffen. Man sollte sich wirklich am Herrn freuen und an der Geschlechtlichkeit mit der Frau. Die rechte Form ist etwas Ehrenhaftes. Ein weiterer Gedanke. Man spricht von der geschlechtlichen Begegnung als, man sagt, es sei ein Zusammenkommen. Dann möchte ich sagen, bevor man zusammenkommt, sollte man zusammenkommen. Um zusammenzukommen, braucht es ein persönliches, auf Personenebene ein Zusammenkommen, ein Pflegen der Gemeinschaft, der Personengemeinschaft. Wieder Donat, der Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch, kann im Zusammenhang biblischer Aussagen nicht heißen, folgt diesem Auftrag verantwortungslos. Nicht so. Ich möchte hinzufügen, derselbe Gott, der am Anfang dieses Wort sagte, vermehrt euch, sagte auch, Männer, liebt eure Frauen. Und er ließ auch durch Petrus, das Petruswort in 1. Petrus 3, Vers 7 schreiben, nehmt Rücksicht auf eure Frauen. Wollen wir, dass die Schrift sich widerspreche? Nein. Also die Geschlechtlichkeit muss in Verantwortung geschehen. Wie viel Zeitraum sollte es zwischen Kindern geben? Das ist eine Frage, die manchmal gestellt wird. In Hosea 1, Vers 8 haben wir ein interessantes Wort. Als sie das Kind gestillt hatte, dort wird der Name dann genannt, das ist ein bisschen schwer im Hebräischen, also als sie dieses Kind gestillt hatte, empfing sie wieder. Heute ist die Geschlechtlichkeit, die physikalische, physiologische, etwas durcheinander gekommen, besonders auch bei der Frau, sodass man nicht mehr sich auf einen sogenannten Zyklus verlassen kann. Aber es soll wohl vorgekommen sein, und es dürfte immer noch in etwa der Fall sein, solange eine Frau stillte, kam es eher selten vor oder überhaupt nicht, dass sie dann schwanger werden würde. Die Stillzeit konnte über einige Jahre sich hinwegziehen. Bis zu 3 Jahren oder unter Umständen vielleicht sogar bis 5 oder in einigen Völkern vielleicht sogar bis zu 7. Ich habe einen Film gesehen aus Südamerika. Er war zu frei oder zu offen für meine Begriffe. Ich denke nicht, dass Missionare alle Bilder, die sie dort antreffen, das heißt alles, was sie dort sehen, auf Film aufnehmen sollten und hier in unseren Ländern gleich zeigen sollten. Das ist, denke ich, nicht angebracht. Denn was sie sehen, müssen nicht auch wir immer alles sehen. Aber für mich war es doch interessant. Da sitzt eine Frau, die vielleicht ein Kind auf dem Schoß hat, und sie ist eine stillende Mutter, ja. Und die Kinder laufen ringsum, es war wohl ein beweglicher Film. Und da einmal kommt dieser kleine Junge vom Herumtoben und kommt zu seiner Mutter, lutscht ein bisschen an die Brust und dann geht er wieder weiter. Ja. Interessant. Ja. Von der Hannah lesen wir, dass sie, nachdem sie ihren Sohn gestillt hatte, ihn dann, das heißt, als diese Zeit vorbei war, dass sie dann ihn zur Stiftshütte brachte. Und er dürfte vielleicht etwa 5 Jahre alt gewesen sein, wir wissen es nicht genau. Donat schreibt, unter naturverbundenen Völkern, wo die Mutter ihr Kind jahrelang zu stillen vermag, soll infolgedessen eine Ruhepause für die Mutter von 3 Jahren nicht selten sein. Wenn man die Schrift aufmerksam liest, auch die Geschlechtsregister, fällt auf, dass israelitische Familien nicht immer oder in der Regel nicht groß waren. Bedenken wir, dass Jakob bei seinen 13 Kindern nur eine Frau hatte, die mehr als 6 Kinder hatte. Er hatte 7, 6 Söhne und eine Tochter. Aber das ist ein nicht allzu vorkommendes Phänomen. Man hat eher kleinere Familien. Es gibt hier und da die größere Familie. Natürlich durch die Polygamie waren größere Familien möglich. Und man erzählt uns, dass vielleicht durchschnittlich die Zeit zwischen den Kindern etwa 2 Jahre betrug. Soll man Verhütungsmittel gebrauchen beim Geschlechtsverkehr? Ein sensibles Thema, das ich aber kurz ansprechen möchte. In 1. Korinther 7 sagt Paulus, dass unser Körper dem Partner gehört. Gerade war ein Thema, das. Vielleicht kann ich gerade an anderer Stelle Fortsetzung machen. Der Wunsch nach Abwechslung in der geschlechtlichen Liebe entspricht nicht der Stärke der Liebe, sondern dem Mangel an Liebe. Männer, die gern Abwechslung hätten, sollten dieses bedenken. In 1. Korinther 7 heißt es, der Körper gehört dem Partner. Die Ehe ist nicht nur für das Kinderkriegen da, sondern auch zum Genuss. So scheint es aus diesem Text heraus zu klingen. In 1. Mose 2 erfahren wir, dass die Ehe zwecks Gemeinschaft geschaffen wurde. Das dürfte den Geschlechtsverkehr einschließen. Also nicht nur zwecks Fortpflanzung, sondern einfach als Ausdruck der Liebe und der Gemeinschaft und auch des Beistandes. In Epheser 5 heißt es, er ist Retter des Leibes und so ist Jesus Vorbild des Mannes. Auch in dieser Beziehung sollte der Mann Retter der Frau sein und Rücksicht nehmen. In 3. Mose ist von Verhütung die Rede, aber im Rahmen des monatlichen Zyklus. Aber dieser Zyklus ist, wie ich schon vorher andeutete, in starkem Maße gestört, sodass man sich nicht mehr auf ihn verlassen kann. Einige Frauen gebrauchen die Temperaturmethode. Wilder Smith hat einiges in seinem Buch Kunst und Wissenschaft der Ehe geschrieben, ein Buch, das zu empfehlen ist. Ich befürchte, es wird nicht mehr aufgelegt. Es war sehr wertvoll. Wenn Sie das noch finden können, greifen Sie zu. Er sagt, es gibt keine sichere Methode der Geburtenregelung, auch die der Temperaturmessung. Auch der biblische Weg in 3. Mose beschrieben ist nicht gerade absolut zuverlässig. Künstliche Mittel sind auch oft mit großen Gefahren verbunden und sind auch nicht immer, bürgen auch nicht immer für Sicherheit. Selbstbeherrschung ist immer noch angebracht, was immer man auch macht. Die Frage am Anfang war, oder ich denke, ich hatte die Frage gestellt, dürfen wir Verhütungsmittel verwenden? Ich denke, ja. Einmal verbietet die Schrift es nicht, zum anderen deutet die Schrift diese Möglichkeit an den vielen Stellen, die von Liebe und Rücksicht und auch nicht zuletzt 3. Mose. Solche Texte deuten auf eine Möglichkeit hin. Und zuletzt noch etwas über das angesagte Thema, wenn es in der Ehe kriselt. Das heißt, kurz etwas über die Ehekrise. Hierzu möchte ich aus Galater 2 lesen und damit zum Schluss kommen. Galater 2, Vers 19 Mitte und Vers 20. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden, aber ich lebe. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das heißt im Leib, lebe ich im Glauben, das heißt im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich liebte und sich selbst für mich hingab. Jede Krise in der Ehe hängt zusammen mit Sünde. Sünde ist nie zu entschuldigen. Wenn es kriselt, ist einer oder sind beide schuld. Die Lösung ist nicht das gegenseitige Aussprechen. Ich befürchte, es gibt immer noch zu viele Ratgeber, die sagen, sag du mir doch mal, was dir an mir nicht gefällt. Vorsicht, da ist Sprengstoff in diesem Rat. Wenn sie nicht sich selbst ganz beherrschen, setzen sie nichts aus bei ihrer Frau. Da haben sie nichts bei ihr auszusetzen. Habe ich das richtig gesagt? Also anzukeilen. Ihr solltet überhaupt vorsichtig sein, damit dem Ehepartner zu sagen, was an ihm verkehrt ist. Manchmal müssen wir einander helfen in dieser Hinsicht, Aber es ist das Beste, wenn wir wirklich uns vorher geprüft haben und nicht das so spontan tun, wie das oft geschieht, sondern wirklich überbeten, überdenken und dann wirklich ganz bewusst in Verantwortung vor dem Herrn und in der Liebe sagen. Die Lösung für Ehekrisen ist das Erkennen, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Wir sind Gestorbene. Und jetzt dürfen wir diese Stellung des Gestorbenseins einnehmen. Das wird mit sich bringen, dass wir gleichsam wieder sterben. Und das ist schwer. In der Ehe muss immer wieder gelitten werden, körperlich, seelisch, aus verschiedenen Gründen, weil es eben Nöte gibt, die über die Ehe auch hinwegrollen, wie Wellen. Körperliche Krankheitsnöte und so weiter, es muss immer wieder gelitten werden. Und dann müssen wir bereit sein, zu leiden, zu verzichten, hinzunehmen, Ja zu sagen zu den Wegen Gottes. Das heißt, gleichsam wieder zu sterben. Nicht im Zeichen des Pflegens des Ichs handeln. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Herr. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben, das heißt im Vertrauen an den Sohn Gott, auf den Sohn Gottes, der mich liebte. Und wenn wir aus der Liebe zum Herrn leben, dann kann jede Krise überwunden werden. Die Worte Jesu an Paulus sind immer noch wahr. Es reicht dir aus, meine Gnade. Es genügt dir, meine Gnade. An ihr hast du genug. Denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen in unserem Leben. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für dich selbst. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, für deine Gnade. Wir danken dir für unsere Ehepartner. Wir danken dir, Herr, für deine Geduld. Wir danken dir, Herr, für deine Treue. Wir danken dir, Herr, dass wir dich haben kennenlernen dürfen als den Hohen, den Erhabenen, den Wunderbaren, den absolut Guten, der auch dort immer genau das Richtige getroffen hat, wo es für uns ein Anstoß zu sein schien. O Herr, hilf uns, uns selbst zu demütigen und dein Wort wirklich zu beherzigen. Und lass es uns noch mehr und mehr prägen. Amen.